Oi.
Der Euronix Trendcast.
Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft der Technik.
Und damit hallo und herzlich willkommen zum Euronix Trendcast 2022. Neues Jahr, neues Glück und wir haben uns eine kleinere Winterpause gegönnt, um dann mit vollem Elan wieder hier in die Podcasts zu starten. Und während die Redakteure hier in Deutschland so ein bisschen Winterschlaf gemacht haben, hat der Redaktionsleiter des Euronix Trendblog, Jürgen, seinen Urlaub ganz woanders verbracht. Von wo aus bist du uns denn heute zugeschaltet, Jürgen?
Ja, ich habe den Winter übersprungen so ein bisschen. Ich bin in Singapur gerade. Schöne Grüße und frohes neues Jahr an dieser Stelle. Einmal natürlich, klar, das normale, unser westliche Neujahr, aber hier ist auch gerade das chinesische Neujahr. Das Jahr des Tigers ist angebrochen und euch und den Hörerinnen und Hörern auch ein frohes neues Jahr.
Das ist ja wunderbar. Was bedeutet es denn, dass wir das Jahr des Tigers haben, wenn man dem asiatischen Kalender folgt?
Oh Gott, ja, okay, jetzt hast du mich erwischt. Also genau weiß ich es nämlich gar nicht. Also du hast 12 Tierkreiszeichen oder überhaupt Sternzeichen mehr oder weniger. Es gibt auch das Jahr des Drachen, das Jahr des Pferdes.
Das Jahr der Ratte und des Schweines.
Richtig, genau, gibt's auch alles. Und Tiger ist irgendwie ein bisschen schöner, ne? Weil das ist, ja, so ein Tier, auf das können sich irgendwie alle einigen. Das ist ein beliebtes Tier. Und was das jetzt genau bedeutet, ach du dickes Ei, ja, weiß ich gar nicht so genau. Also alle 12 Jahre wiederholt sich das. Das weiß ich, also weil du halt natürlich 12 Jahre hast in dem chinesischen Mondkalender. Und jetzt ist halt dieses Jahr das Jahr des Tigers dran. Ich wollte fragen, dazu muss ich, glaube ich, nochmal recherchieren. Das weiß ich leider wirklich nicht.
Du bist ja jetzt nicht das erste Mal in Singapur. Warum? Also, wir hatten das im Vorgespräch, das muss man dann immer fairerweise sagen. Da erwähntest du, dass du seit 20 Jahren dieses Land besuchst. Was fasziniert dich denn so sehr an Singapur, dass es dich dort immer wieder hinzieht?
Oder muss ich erst ein bisschen ausholen? Also, vor 20 Jahren war ich zum ersten Mal hier, weil ich übers Internet meine damalige Freundin kennengelernt habe, die aus Singapur kommt und kam und immer noch kommt. Und ich war damals so ein Landei, ich bin immer noch ein Landei geblieben, denke ich mal. Ich wollte eigentlich nie raus aus dem Ort, aus dem ich komme. Oder zumindest aus Deutschland, ist doch alles schön hier, dachte ich. Was soll man denn anderswo? Aber die meinte halt, nee, wenn wir jetzt zusammen sein wollen, dann wäre auch ganz nett, wenn du mal rüberkommen würdest. Und das war jetzt vor ziemlich genau 20 Jahren. Da bin ich zum ersten Mal rübergeflogen. Und ich glaube, ja, wie mir geht's vielen. Also wenn man einmal da war, will man immer wieder dahin. Das lässt dann nicht mehr so richtig los. Und deswegen alle paar Jahre seitdem bin ich wiedergekommen. Erstmal für ein Praktikum, dann für weitere Urlaube und jetzt wieder für einen etwas längeren Urlaub.
Ich kenne ja nicht ganz so viel von Singapur, sondern weil ich Motorsportfan bin, eigentlich nur das Formel-1-Rennen, was mich halt
berühmte Nachtrennen
nahezu alljährlich dann so ein bisschen reinzieht in diesen Singapur-Kosmos, nur um einen Eindruck halt zu bekommen, weil Singapur war, aber das ist jetzt ein gefährliches historisches Halbwissen, ja noch vor so 30, 40 Jahren unfassbar abgehängtes Land. Wie hat es sich denn in den vergangenen 20 Jahren verändert?
Ich weiß nicht ganz genau, wann das losging. Also Singapur ist heute auf jeden Fall ein Land der ersten Welt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die haben uns überholt. Unabhängig wurde Singapur 1965. Es war eine britische Kolonie über 150 Jahre. Dann hat das British Empire angefangen, seine Kolonien nach und nach aufzugeben. Und Singapur wurde dann zunächst mit einer Allianz mit Malaysia geworfen und dann 2 Jahre später dann doch unabhängig, ist er 1965. Und dann innerhalb von ganz relativ kurzer Zeit, 25, 30 Jahre hat es gedauert, viel länger eigentlich nicht, wurde Singapur von einem Drittweltland oder sagen wir Entwicklungsland zum Land der ersten Welt. Das war aber jetzt schon so spätestens 1990 der Fall, vielleicht schon in den 80er Jahren.
Und architektonisch hat sich dort aber eine Menge getan, oder?
Ja, das ist das Besondere, das finde ich mal wieder so faszinierend. Als ich vor 20 Jahren hier war, gab es die Marina Bay Sands, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat. Dieses Hotel auf 3 Säulen mit einem Boot obendrauf, wo auch ein sehr langer, sehr großer Pool ist, der so ins Unendliche ragt. Ein Infinity Pool, hat vielleicht jeder schon mal auf Bildern gesehen, das ist sehr berühmt. Und das Ganze, das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Es gab damals eine, oder lass mich nicht lügen, vielleicht schon 2 U-Bahn-Linien, die da auch relativ neu waren. Heute gibt es 180 U-Bahn-Stationen und wie viele Linien gibt es inzwischen? 6 oder 7, meine ich. Das heißt, die bauen hier sehr viel. Und auch das Land, auf der die Marina Bay Sands steht, es gab es vor, vor 20 Jahren noch nicht. Das ist praktisch dem Wasser abgerungen worden. Singapur vergrößert sich immer so ein bisschen. Ist halt ein sehr kleines Land, das sehr hohen Platzbedarf hat und verbreitet sich so ein bisschen in der Länge und der Breite durch Neulandgewinnung.
Auch so ein bisschen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ein Finanzzentrum in Asien, ne? Weshalb halt auch sich dieser Wohlstand so ein bisschen erklärt, weil wenn du halt kein Land hast, wo du Ackerbau betreiben kannst oder keine großen Industrien aufbauen kannst, ganz einfach, weil der Platz fehlt, dann brauchst du natürlich halt andere Geschäftszweige. Und ich meine mich zu erinnern, dass das die Banken gewesen sind.
Banken sind hier ein großes Thema, natürlich. Der Hafen vor allem. Der Hafen ist berühmt. Singapur liegt strategisch günstig in so einer Meerenge, wo sehr viele Schiffe aus Japan, China, dem fernen Osten, Anführungszeichen, vorbei müssen, wenn sie nach Indien oder Europa müssen. Mhm. Und da ist es oft so, dass die Ware hier umgeschlagen wird und verladen wird. Und hat sich eine sehr große Hafenindustrie aufgebaut, daran angeschlossen dann die Banken. Und so kam Singapur relativ schnell zu relativ großem Wohlstand.
Okay, also wir wollen aber gar nicht so sehr über Singapur als reine Reisedestination reden, weil...
Schade.
Ja, du würdest es ja empfehlen, oder?
Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Kleiner Exkurs. Ich schreibe gerade auch einen Reiseführer über Singapur, einen alternativen Reiseführer. Also die meisten Touristen, die hinkommen, heißt das immer, bleiben im Schnitt 3 bis 5 Tage, gucken sich die Marina Bay Sands an, essen noch was, was man hier auf jeden Fall auch sollte, und fahren dann wieder. Und ich versuche dann in dem Buch zu zeigen, dass es hier noch sehr viel mehr zu sehen und entdecken gibt. Aber das ist auch genug der Werbung. Ich muss es vor allem erstmal noch schreiben, von daher sollte ich auch gar nicht so viel Werbung dafür machen.
Ich werde dich in einem Jahr nochmal fragen. Ich mache mir heute einen Termin in meinen Google-Kalender und werde dich dann in einem Jahr im Podcast eiskalt mit der Frage konfrontieren, was ist eigentlich aus deinem Reiseführer zu Singapur geworden?
Finde ich fair, und ich sehe es ein bisschen als Ansporn, das auch dann schnellstmöglich zu Ende zu schreiben und zu veröffentlichen.
Ja, hoffentlich wirst du in einem Jahr nicht beschämt, aber... Lass uns den Fokus ein klein wenig verschieben, weil, okay, du kennst ja nun mittlerweile Deutschland, du bist ja in Deutschland aufgewachsen, in der alten Bundesrepublik, wie man so schön sagt. Du lebst ja auch größtenteils und die meisten Teile des Jahres halt in Deutschland und bist jetzt halt in Singapur für einige Monate gewesen. Und über was wir halt heute reden wollen, und nach 8 Minuten ist es, glaube ich, halt ganz gut, dass man das Thema, das eigentlich auch anschneidet, es geht ja um die Art und Weise, wie wir mit Technik umgehen und wie ein Land digitalisiert oder eben nicht digitalisiert ist. Also klar, wir haben jetzt in der Bundesrepublik Deutschland die Ampelkoalition, die natürlich halt auch das Digitale halt aus dem Verkehrsministerium herausgelöst hat. Es ist aber immer noch kein eigenes Ministerium, was vielfach gefordert ist. Und man hat halt so ein bisschen das Gefühl, wenn man die Preise sich anschaut, auch welche Technologien verlegt sind, wie schnell das Internet ist und so, oder wie Behörden halt mit Digitalisierung umgehen, dass Deutschland so eine Art dritte Weltland ist. Würdest du mir da erstmal zustimmen oder siehst du das anders?
Dritte Weltland ist ein bisschen hart, würde ich sagen. Aber bei manchen Dingen hat man sich schon gefragt, auch während der Pandemie, ne, warum muss das eigentlich alles so kompliziert sein? Und warum, ich meine, klar, Deutschland ist ein föderalistischer Staat. Das heißt, die Zuständigkeitsbereiche sind manchmal ein bisschen schräg verteilt. Man weiß nicht ganz genau, wer ist eigentlich genau dafür zuständig. Mal angenommen, ich wäre jetzt positiv auf Covid-19 getestet worden. Es ist ja in dem einen Kreis so, dann muss ich mich selbst beim Gesundheitsamt melden. Bei dem anderen meldet das jemand anders ans Gesundheitsamt, oder du rufst da an und erreichst keinen. Oder selbst wenn du positiv bist, sind sie nicht für dich zuständig, je nachdem, was für einen Beruf du hast. Manchmal denke ich mir, warum ist das denn so kompliziert? Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Wir sind doch eigentlich viele kluge Menschen in diesem Land. Aber die Voraussetzungen sind ein bisschen schwierig. Da hat Singapur ein bisschen einfacher. Singapur ist ein Stadtstaat mit einer Zentralregierung, mehr oder weniger. Und die haben dann einfach, irgendwann sind sie hingegangen und haben eine App veröffentlicht, mit der das einfach alles ganz einfach ging. Und der große Witz ist, glaube ich, das fand ich am interessantesten, wenn man sich so ein bisschen mal durch die häufigst gestellten Fragen wühlt. In Singapur ist es so, wenn du Covid-19 hast, dann sagt der Staat dir das. Das heißt, der weiß das irgendwie aus seinen Daten, die er hat, ne, über die App, die er da benutzt. Und informiert dich, zumindest wenn du ein hoher Risikofall bist, dass du dich auf jeden Fall bitte testen lassen sollst. Und dann ja, sagt der Staat dir, ob du Covid-19 hast oder nicht. Und ergreift die entsprechenden Maßnahmen natürlich.
Es würde ja in Deutschland sofort verworfen werden wegen Datenschutz.
Ja, genau, das ist, glaube ich, auch der Grund, der Unterschied. Also deswegen, also man kann das jetzt alles schön finden oder alles schlecht finden. Ich weiß gar nicht genau, irgendwie ich finde so ein bisschen von beidem. Ne? Ich finde es einfach einerseits toll, dass es hier mal so richtig, dass die klare Kante fahren und sagen, okay, komm, wir machen jetzt hier mal ein allübergreifendes System, das sehr gut funktioniert, das sehr zuverlässig ist, dem auch mehr oder weniger alle beitreten müssen, damit es funktioniert. Aber es ist natürlich datenschutzrechtlich ein bisschen schwierig und in Deutschland wird es, glaube ich, so einfach nicht durchgehen.
Also hinsichtlich Corona ist Singapur scheinbar anders aufgestellt und ich glaube auch, dass die asiatischen Länder das wegen den Erfahrungen zum Beispiel mit der Schweinegrippe vor ungefähr 13 Jahren halt ganz anders einstufen. Ne? Also bei uns hast du ja sehr viele, die sagen, naja, es ist ja halt nicht mehr als eine leichte Grippe und dergleichen. Und in Asien, naja, da hast du halt sehr viele Länder. Taiwan als Extrembeispiel, die halt mit der Schweinegrippe damals zu kämpfen hatten und ganz genau wissen, warum sie jetzt versuchen, die Pandemie bei sich so, mit solch extremen Mitteln halt einzudämmen. Und das sicherlich halt so eine App, die halt auch vom Staat mit zur Verfügung gestellt wird oder dass der Staat generell diese Informationen auswertet, ein guter Schritt halt, um dem eigenen Ziel, das man als Staat ausgegeben hat, näher zu kommen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, wie du halt gesagt hast, das ist dann ja was anderes, aber generell halt auch interessant, wie unterschiedlich Länder umgehen. Wenn wir aber davon sprechen, also ich muss ja immer meine Corona-Warn-App vorzeigen und dass ich halt mittlerweile auch geboostert bin. Wie ist das denn in Singapur? Also spielt da das Smartphone beim Betreten von Geschäften und im Restaurant halt auch eine Rolle oder ist es halt eher so ein bisschen laxer gehandhabt, weil man hat ja die Daten, wenn irgendjemand mit Corona infiziert ist, um ihn oder sie informieren zu können?
Es ist sehr interessant, also man hat eine Zeit lang praktisch ohne Smartphone gar nicht mehr leben können in diesem Land. Du hast ja auch so eine ähnliche App wie die, wie heißt die noch? Corona-Warn-App, ne? Genau.
Bei uns ist es derzeit die Corona-Warn-App oder die Luca-App.
Derzeit. Ja genau, aber Luca habe ich ja gelesen, ist dann ziemlich in Verruf geraten.
Ja.
Genau. Ja, und ja, wo ich mich auch mal gefragt habe, warum kann man nicht einfach alles mit einer App machen, ne? Aber das scheint inzwischen zu gehen. Da bin ich jetzt, glaube ich, jetzt zu lange nicht mehr in Deutschland gewesen, um das noch zu wissen. Also hier ist es auf jeden Fall so, dass du, genau, hier hast du die Trace Together App. Darauf lädst du dann dein Impfzertifikat hoch. Und wenn immer du irgendwo reingehen willst, scannst du einen QR-Code ab und zeigst jemandem, der da sitzt, vor, dass du hier grün angezeigt wirst. Also, dass der Nachweis ist, dass du geimpft bist. Und sonst kommst du auch nirgendwo rein. Also, was heißt nirgendwo? Ich glaube, die U-Bahn kannst du noch benutzen. Aber Restaurants oder Geschäfte zum Leben, also nicht mal mehr arbeiten, kannst du, wenn du nicht geimpft bist. Das war auch eine große Sache. Also ich habe hier vor ein paar Wochen hat mal einer hier vor der Haustür gesessen bei uns, der irgendwie so aussah, als würde er sich gerne über was unterhalten. Und dann bin ich irgendwann zu ihm hin und habe gesagt, hey, was denn los? Und er meinte, ja, er wäre nicht geimpft, ne, weil er ein bisschen Angst davor hat. Da frage ich, okay, warum hast du denn Angst davor? Ja, mein Onkel war das, hat so Herzgeschichten, das liegt so ein bisschen in der Familie. Und der hatte nach der ersten Impfung ziemliche Probleme bekommen. Und jetzt hat er Angst, dass er das auch bekommt. Allerdings ist er jetzt auch arbeitslos, weil ihn keiner mehr beschäftigen will oder auch sein Arbeitgeber mehr oder weniger rausgeworfen hat, weil er nicht geimpft ist. Und mittlerweile ist es auch so, dass du nicht mal mehr arbeiten kannst, wenn du nicht geimpft bist. Das macht es ein bisschen schwieriger. Oder was heißt schwieriger? Also für die Leute, die dann nicht geimpft sind, wie für meinen Bekannten da, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Andererseits führt das auch dazu, dass dann wirklich die Leute ja keine Ausflüchte mehr haben, ne? Wenn ich sagen, nee, ich will das nicht, könnte ja schlecht sein, nein, hier, zack, entweder friss oder stirb, sei geimpft oder sei nicht geimpft, aber wenn du nicht geimpft bist, dann kannst du ja so gut wie nichts mehr machen. Was dazu führt, dass ja wirklich die allermeisten hier geimpft sind und ja, man sich ohne Angst fast überall hintrauen kann.
Aber Maskenpflicht besteht weiterhin bei euch in Singapur, oder?
Maskenpflicht besteht ja überall, du musst sogar draußen eine Maske tragen. Mhm. Die ganze Zeit eigentlich praktisch nur, wenn du Sport machst, darfst du sie absetzen. Das ist manchmal ein bisschen lästig. Also klar, hier in den Gebieten, wo Bereichen, wo sehr viele Leute auf einem Fleck sind, ist absolut nachvollziehbar. Aber dann bist du auch, weiß ich, im Park spazieren, es ist weit und breit keiner zu sehen. Selbst dann musst du eine Maske aufsetzen. Ja, ist ein bisschen lästig. Aber man hat sich dann irgendwie auch sehr schnell dran gewöhnt irgendwo. Es geht.
Na, ich kenne das mit dem Gewöhnen und ich weiß nicht, ob es halt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich geht. Neulich Filme gesehen, wo sie halt irgendwelche Partys ohne Maske gefeiert haben oder so. Und das löst mittlerweile, also es löst mittlerweile ein bisschen Befremden aus, wenn man sich ältere Filme anschaut, die gar nicht mal so alt sind. Also da reden wir von Filmen oder Beiträgen, die sind halt 5 Jahre oder dergleichen alt oder jung. Und man kriegt da irgendwie so ein leichtes Unbehagen, weil es halt nicht der eigenen Realität mehr entspricht. Und ich persönlich hoffe ja, dass wir halt die Masken irgendwann wieder loswerden, kann mich allerdings auch zumindest in den Geschäften damit arrangieren, weil die haben ja ihre Daseinsberechtigung. Und okay, Singapur hat Daten über dich, wenn du mit Corona infiziert bist und sie informieren dich. Und es gibt halt auch eine App und ohne Telefon bist du eigentlich in Singapur nicht lebensfähig und ja, man muss sich halt auch impfen lassen, damit man dann auch arbeiten kann, darf, wie auch immer. Wie ist es denn aber ansonsten mit Singapur, was die Digitalisierung angeht? Also du hast das Land ja jetzt oft genug bereist. Ist Technik etwas, was fest in den Alltag integriert ist oder etwas, das wie so eine Art Fortsatz oder ja Hilfe noch ein bisschen an einem dranhängt?
Oh, gute Frage. Also ich habe das Gefühl, hier ist man technisch so ein kleines bisschen weiter als in Deutschland. Man hat viele Apps, die man benutzt, viele Dinge, Systeme, die das ganze Leben so ein bisschen einfacher machen. Auch was den Behördengang angeht, da kannst du sehr viel mittlerweile digital machen. Was die Singapurer haben, was ich sehr spannend finde, ist irgendwie so ein paar Fintechs, die den ganzen Alltag leichter machen. Also eine Sache ist zum Beispiel, nennt sich PayNow. Du hast einen Kumpel, dem willst du irgendwie Geld schicken, dann gibst du seine Telefonnummer ein. Also alle Singapurer haben eine 8-stellige Telefonnummer. Ja, und dann schickst du ihm das Geld einfach rüber. Zack. Das ist praktisch ein übergeordnetes System, dem alle Banken hier angeschlossen sind, wenn man will. Und ja, wenn man will, dann macht man das einfach eben so lockerflockig aus der Hand raus. Nummer eingeben, Geld rüberschicken, fertig. Das habe ich in Deutschland so einfach nur mit PayPal gesehen. Die anderen Banken haben das meines Wissens nicht.
Die Sparkasse hat das mittlerweile, es nennt sich bei denen Quid.
Ah, das haut mich fast ein bisschen um, dass die Sparkasse das ausgerechnet hat.
Ja. Ja, es ist bezeichnend, wenn die Sparkasse technischer Vorreiter ist. Aber ja, die haben halt so eine Geldsendefunktion, die auch sehr flott funktioniert. Aber ich habe die persönlich nicht genutzt, weil viele die schlicht und ergreifend nicht freigeschaltet haben. Also kann ich dir gar nicht sagen, ob das jetzt wirklich so funktioniert, wie das beworben wird. Und beworben haben sie es heftig, ähnlich stark wie die DE-Mail, falls du die noch kennst, also die gerichtlich verifizierbaren E-Mails, für die man bezahlen muss, ähnlich wie für einen Brief. Und die Telekom hat sich ja vor einiger Zeit daraus verabschiedet. Auch dort
da
eine
waren
gute
was.
Ja, aber das war auch eine gute Idee, aber die war halt schlecht umgesetzt, weil ansonsten hätte sie zu einer höheren Akzeptanz geführt. Und jetzt, kein Scherz, zu der Zeit, wo die DE-Mail eingeführt wurde, habe ich noch im Einzelhandel gearbeitet, in Dresden, in einem größeren Einkaufscenter. Und die Telekom hat über Monate eine große Kampagne gefahren für DE-Mail, bei dem du anfangs 50 Euro als Einkaufsgutschein bekommen hast für dieses Center, in dem ich arbeitete. Wenn du deine DE-Mail angemeldet hast, du musstest nicht mal einen Euro ausgeben. Und wie verzweifelt die waren, gegen Ende dieser Aktion, das ist kein Scherz, gegen Ende dieser Aktion hast du 250 Euro als Gutschein bekommen, wenn du einfach eine DE-Mail registriertest.
Ist doch prima, wieso hat es dann keiner gemacht?
Weil gegen Ende hin alle schon ihre 50 Euro Gutscheine hatten oder 100 und so. Also wir sind immer ein bisschen weiter nach oben gegangen, weil die schlicht und ergreifend niemanden bekommen haben, der sich wirklich dafür interessiert oder auch die Vorteile der DE-Mail halt ja für sich entdeckt hätte. Also dass ein Unternehmen sagt, naja, du hast dann halt ein digitales Dokument und dieses digitale Dokument, das verifizieren wir, sodass, wenn du irgendwann mal Probleme hast, dass zum Beispiel vor Gericht oder so auch einen Wert besitzt. Das ist alles ganz nett, aber es war jetzt nicht so der Spin, mit dem du Leute einfängst und die Notwendigkeit dieser Technik erklären kannst. Und mittlerweile hast du es auch bei ganz vielen Firmen, die halt sagen, selbst bei größeren Verwaltungsakten, hey, schick halt eine E-Mail, ganz einfach. Und Gerichte sind mittlerweile halt auch so, dass sie normale E-Mails durchaus anerkennen. Aber vor ein paar Jahren, 250 Euro, indem du dir einen Account bei der Deutschen Telekom eingerichtet hast.
Was ich zum Beispiel nie mitbekommen habe, ne? Vielleicht war auch die Kommunikation da so ein bisschen.
Du wohnst doch in Bonn.
Da.
Da ist doch die Telekom.
Ja, ja. Eben, also wieso haben die das nicht an jeder Plakatwand da irgendwie dran geschrieben? Ich weiß es nicht. Also es lief alles ein bisschen unter dem Radar. Es wirkt auch für mich die E-Mail so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Ne? Führt es was ganz, ganz Neues ein, nur um irgendwie so einen eigenen Weg zu gehen. Vielleicht war das genau der falsche Weg.
Ich denke auch, zumal auch verbunden mit diesen Kosten, die du im Hintergrund hast, weil eine E-Mail kostet halt nichts. Und eine DE-Mail, ich habe die Preise gar nicht mehr im Kopf, aber es war relativ heftig und da hättest du halt auch einfach einen Brief schicken können. Wärst du, glaube ich, sogar günstiger gekommen. Aber ja, ich habe hier so die Liste, wir müssen im Thema weiter vorankommen. Es tut mir leid, dass ich so ein bisschen abgelenkt habe.
Ja, das Thema.
Man muss halt, liebe Hörerinnen. Also manche technische Innovationen, da verstehst du halt echt nicht, warum die überhaupt eingeführt wurde. Aber hätte man ja mal vorher darüber nachdenken können. Ich habe jetzt hier deine Liste, die wir vor dem Gespräch mal zusammengestellt haben.
Ja.
Und gehe die jetzt einfach mal ein bisschen ab. Also beim Sport trägt praktisch jeder in Singapur ein oder mehrere Fitnessarmbänder oder Smartwatches. Das ist eine Beobachtung.
Ja, so ist es. Genau, ich habe hier, ich bin hier so einem Tischtennisclub mehr oder weniger beigetreten. Club kann man es, glaube ich, nicht wirklich nennen. Also so eine WhatsApp-Gruppe, die, oder sind mehrere WhatsApp-Gruppen, die sich hier so lose treffen. Manchmal einfach hier so underground-mäßig unter einem Häuserblock Tischtennis spielen. Und ich spiele auch Tischtennis, deswegen habe ich die dann gefunden. Und da habe ich den Organisator des Ganzen mal live getroffen. Der hat an beiden Handgelenken hat er jeweils zwei Smartwatches und oder Fitness-Tracker, ich weiß gar nicht mehr ganz genau was. Frage ich ihm, ist das nicht ein bisschen viel? Also wozu brauchst du die ganzen Daten, Systeme? Meinte er so, ist es nicht nur für mich alleine, ich mache meine ganze Familie mit. Wir kriegen dann bei der Krankenkasse irgendwelche Bonuspunkte, wenn wir uns mehr bewegen. Und wenn die anderen keine Zeit haben, dann mache ich das gerade für die. Das kriegen die Apps dann nicht so genau mit.
Na, das ist ja ein bisschen wie bei uns, ne? Also wenn du eine Smartwatch kaufst, wird das durchaus von der Krankenkasse honoriert. Ich bin jetzt allerdings nicht so weit drin, weil ich halt privat versichert bin und meine Versicherung das schlicht und ergreifend nicht macht. Aber ich glaube, es gab einige Versicherungen, die geben dir halt auch Boni, wenn du dich besonders viel bewegst und das über die Smartwatch nachweist.
Ja, das stimmt. Das wirkt auch so ein bisschen, das wurde diskutiert, ne? Auch so teilweise als Gang in die Zukunft, beweg dich mehr, dann bist du gesünder, dann kriegst du da Vorteile. Aber da war ich, genau, in Deutschland war ich dem auch nicht gegenüber aufgeschlossen und gedacht, nee, komm, ich will das auf keinen Fall, dass die das irgendwann so handhaben nach dem Motto, hey, du hast dich zu wenig bewegt in dem Jahr, deswegen zahlen wir deine, weiß ich nicht, deine Hüfteoperation nicht, weil du bist ja selber schuld. Das ist natürlich dann so ein Schreckensszenario, ne, was gar nicht zwingend eintreten muss, aber da hatte ich mir gedacht, nee, komm, während den Anfängen, bevor sie mich irgendwann mal so weit haben, dass es so weit kommt, es ist ein Szenario, das ich nicht will und deswegen mache ich da mal nicht mit.
Ich finde es ein bisschen übertrieben, 4 Smartwatches tragen, aber hey, andere Länder, andere technische Vorlieben.
Aber auch sonst, wenn du irgendwie Leute beim Sport siehst, also auch im Alltag, also ich kenne kaum jemanden, der die meisten tragen eine Apple Watch. Es ist schon so, dass die Leute irgendwie von der Technik immer so das Neueste vom Neuen haben.
Ja, Moment, das beißt sich aber ein bisschen mit deinem nächsten Punkt. Also wenn ich halt höre Apple Watch, der nächste Punkt hier in der Liste ist, ich lese mal vor, sehr viele kleine Shops, die China-Handys und 4 Zubehör-Nippes verkaufen. Aber China-Handys sind doch erheblich minderwertiger als beispielsweise, Apple oder Samsung.
Oh, ja, das hast du jetzt gesagt. Ich würde es gar nicht so krass sehen. Also es gibt ja von allen Marken tolle Geräte, ne? Also auch von den Xiaomis und Oppos dieser Welt und Vivo. Das sind also die 3 Marken, die auch hier sehr beliebt sind. Aber ja, es geht auch so ein bisschen darum, so zu zeigen, was man hat. Vielleicht sind so die anderen Marken wie Apple und Samsung noch ein bisschen trendiger. Also sehr viele Leute haben auch so ein Samsung-Falt-Smartphone, das man offen auf dem Tisch liegen hat und dann offen zeigt, hier, okay, so, das ist meins. Ne? Apple Watches gibt es, wie gesagt, viel. Das ist auch so, wenn die Singapur irgendwas Neues angehen, das finde ich immer schön zu sehen. Thema Radfahren zum Beispiel. Das ist hier ein relativ neuer Trend, dass die Leute viel Radfahren. Hat auch ein bisschen was mit der Covid-Situation zu tun. Also die hatten auch einen sehr heftigen Lockdown zu Anfang der Pandemie, wo sie nicht mehr richtig raus durften. Danach gab es die ersten Lockerungen und die Leute durften wenigstens zum Sport wieder raus. Und da haben sich viele Leute einfach aufs Fahrrad geschwungen oder ich glaube, das zum ersten Mal im Leben ein Fahrrad zugelegt. Denn Radfahren ist hier nicht nicht überall ganz so einfach. Also es gibt eigentlich auf den offiziellen oder auf den Hauptverkehrswegen gibt es kaum Radwege. Es gibt allerdings dann, wenn man so ein bisschen in die Umgebung fährt, dann schon einzeln ausgewiesene Radwege. Und da haben sich viele Leute dann ein Fahrrad gekauft und bei Singapur ist es oft so, ich will nicht sagen bei allen, aber bei sehr vielen, wenn man da was macht, dann geht man auch all in. Dann kauft man sich ein schickes, ein tolles, modernes Fahrrad, das dann auch ein paar Tausend direkt kosten darf. Dann hat man die passende Kleidung dafür, ne, Sportklamotten noch nöcher und trägt eine Sonnenbrille dazu, hat einen tollen Helm. Tausend Sachen, die blinken, damit man auf jeden Fall auch gesehen wird, wenn die Leute nachts fahren. Hat immer so ein bisschen Musik dabei, um auch gehört zu werden. Und ja, dann natürlich dann an jedem Gelenk dann eine Apple Watch oder einen anderen Fitness-Tracker. Aber Apple Watch ist tatsächlich das, was man hier am meisten sieht. Weil es, glaube ich, auch daran liegt, dass man einfach gerne so ein bisschen zeigen möchte, dass man modern ist, was man so hat.
Statussymbole halt, wie bei uns.
Ja, bei uns, ich glaube, in Deutschland ist es, glaube ich, mehr oder weniger auch so. Es ist nur irgendwie so ein bisschen verpönt, das dann auch wirklich so offensichtlich zu zeigen. Du zeigst es dann subtil, ne? Dann lässt man kurz so das Handy so vielleicht mal so rausholen, lass deine Freunde das sehen. Aber du wirst damit nicht offen durch die Straße rennen, nach dem Motto, hier, guck mal hier, mein neues iPhone. Geht ja in Deutschland noch ein kleines bisschen subtiler vielleicht vor, aber ach, das, ich will das gar nicht werten. Das ist einfach. Mir gefallen beide Wege. Ich finde das, beides schön. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man was hat, dass man das dann auch zeigt.
Ja, genau. Apropos zeigen, auch da, also deine Punkte, die greifen ja so gut aneinander. Praktisch jeder, schrieb Jürgen vor einiger Zeit, streamt seine Lieblingsshow in der Garküche direkt auf dem Handy. Oft auch ohne Kopfhörer, obwohl eigentlich fast jeder irgendwelche Wireless Earbuds trägt. Da würde ich ja total austicken, wenn ich halt irgendwo gemütlich rumsitzen möchte und höre halt, wie jeder um mich herum halt irgendwelche Shows halt auf seinem Handy laufen lässt.
Ja, so ist das hier. Also da muss man dazu sagen, das ist in den meisten Garküchen oder Hawker-Center sind das eigentlich sind so, ja, wie nennt man das am besten? Ja, so überdachte Garküchen mit mehreren Ständen eigentlich. Und man holt sich dann von irgendeinem weg, was man gerne essen möchte, ob beim, weiß nicht, hier vom Reisstand oder vom Nudelstand oder vom Hühnchenstand, keine Ahnung. Und ist das dann in so einem, ja, am Tisch und dann ist es meistens relativ laut da. Das heißt, dann fällt eigentlich nicht mehr unbedingt so sehr auf, dass man da auch noch das Handy auf laut hat. Also bei mir war es in den ersten Tagen wirklich so, da ist es mir echt auf die Nerven gegangen. Ich saß da irgendwie und neben mir hat da einer ziemlich laut da seine Show angehabt. Aber nach ein paar Wochen oder nach ein paar Tagen eigentlich schon, merkt man das gar nicht mehr. Da fragt man sich, ja, wieso bin ich eigentlich immer so leise da, wenn ich das zu Hause mache? Ne? Das ist doch, im Grunde, wenn das jeder macht, dann stört es einen irgendwann nicht mehr. Also, ja, fasziniert irgendwie, dass man so jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dass mich anfangs gestört hat und ich es jetzt irgendwie eigentlich teilweise sogar selbst mache. Also nicht zu laut natürlich, ich will da jetzt irgendwie auch keinen da irgendwie belästigen, aber ja, dann machst du halt mal dein Video mal kurz an, ne, und guckst es dann, auch wenn einer am Nebentisch sitzt, ist kein Problem.
Okay, aber sind das denn vor allem Jüngere oder sind die Altersgruppen halt vollkommen durchmischt von denjenigen, die das halt so verwenden, das Smartphone?
Ach so, ach ja, nee, ach eigentlich ist hier jeder, hier sind fast alle Altersschichten mit dem Smartphone am Werke. Oft ist auch in der U-Bahn, dass die Leute da ihre Videos direkt streamen, dann auch über Kopfhörer wirklich meistens. Das machen die alten Uncles irgendwie genauso wie die jungen Leute. Das ist, ja, scheint hier so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen zu sein.
Apropos gesamtgesellschaftlich, was ich halt auf Deutschland übertragen würde oder lassen würde, wären ja Lieferdienste für Essen und auch Online-Shopping für zum Beispiel Elektronikartikel, ne? Das ist in Singapur beides ein großes Ding.
Ja, wobei, Thema Online-Shopping sind die Deutschen ja auch fast mehr oder weniger Weltmeister, ne? Auch aufgrund der guten Infrastruktur, dass du halt dann deine Sachen auch relativ schnell bekommst. Ich glaube, da ist Amerika zum Beispiel, ist da meist nicht ganz so schnell aufgrund der weiteren Wege, die da die Lieferdienste zurücklegen müssen. Hier denkt man sich manchmal oft, wozu brauchen die überhaupt Lieferdienste? Ne? Die müssen nur einfach nur rausgehen, haben sie alles, was sie brauchen. Aber es ist genauso wie in Deutschland, du kriegst einfach ja manchmal ein bisschen besseren Preis und manchmal noch mehr Auswahl. Und es ist sehr viel China-Kram, die man hier so bekommt. Ich habe mir zum Beispiel auch einen Beitrag, den ich mal geschrieben habe, fürs Trendblog, mit so einem Undock-Kabel fürs iPhone. Habe ich mir auch online bestellt, war sehr, sehr günstig und Kam dann innerhalb weniger Tage, ich meine sogar direkt aus China und ja, oder meine Handyhülle, das ist das Allerbeste überhaupt. Die hat, was hat sie gekostet? $2, meine ich. Unfassbar. Also umgerechnet sind das so 1,30 Euro, glaube ich, samt Lieferunggebühren. Weil es aber unsere erste Lieferung war, war die deswegen kostenlos. Es war fast schon ein bisschen zu billig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwo müssen die Leute ja auch noch ihr Geld verdienen. Und die Hülle kam dann irgendwie so, hat so 2 Wochen gedauert, bis die kam, aber wurde dann aus China direkt geliefert. Ja, sieht ziemlich hübsch aus. Auch darüber habe ich einen Beitrag geschrieben fürs Trendblog. Und ja, es ging schnell, es ging unkompliziert. Vielleicht also ist die geografische Nähe zu China noch ein bisschen ein Vorteil, dass die dann China-Ware relativ schnell bekommen. Schneller, als wir das in Deutschland meistens würden.
Ja, und ein letzter Punkt. Also wir haben natürlich jetzt über die Bezahlmöglichkeiten geredet, über die Lieferdienste, auch darüber, dass halt scheinbar Technik im Alltag ganz selbstverständlich und ohne größere Rücksichtnahme auf andere auch in der Öffentlichkeit verwendet wird. Aber was ich halt auch ganz spannend fand, was ich aus London beispielsweise kenne, aber auch aus anderen Städten außerhalb Deutschlands, dass du halt ja mit Bus und U-Bahn, also Bus und U-Bahn bezahlen kannst, ohne dass du halt an Münzautomaten musst, ein Ticket ziehen oder so, sondern indem du halt einfach eine Chipkarte oder mittlerweile halt auch in einigen Ländern einfach dein Telefon mit NFC halt über ein Lesegerät hältst und dann weitergehen kannst. Das ist ja in Singapur auch so, oder?
Ja, in Singapur ist das vor allem seit 20 Jahren schon so. Das ist der absolute Witz. In Bonn haben sie es vor kurzem eingeführt, dass du da jetzt wirklich dann auch dann beim Einsteigen und Aussteigen deine Karte über ein Lesegerät hältst. Und dann berechnet der die Strecke und die Zeit, die du gefahren bist und zahlst daran angelehnt den Preis. Das gibt es hier seit, lass mich nicht lügen, 2002 oder 2003 ist das hier eingeführt worden. Also 20 Jahre vor Bonn. Und auch da würde ich sagen, hat Singapur ein bisschen den Vorteil, dass es das eine Stadt, ein Land ist. Das heißt, du kannst Dinge nicht nur stadtweit einführen, sondern auch landesweit. Ne? Dann ist das immer so ein bisschen leichter. Wenn du jetzt Bonn da im Vergleich siehst, die Busse in Bonn, die fahren ja nicht nur innerhalb der Kommune Bonn, sondern dann auch raus auf den benachbarten Rhein-Sieg-Kreis oder du fährst damit nach Köln. Also es gibt 2 U-Bahn-Linien, die von Bonn bis Köln durchfahren. Und wenn Köln dann das gleiche System nicht auch einführt und die Kreise dazwischen, dann funktioniert es schon wieder nicht mehr so richtig. Ne? Das heißt, wenn du in Deutschland so landesweit so ein System einführen würdest, aber das ist natürlich schon wieder schwierig, dann würde das natürlich auch gehen, aber das ist natürlich wesentlich schwieriger, als wenn so ein kleines Land wie Singapur das tut. Deswegen ist der Vergleich da ja nicht ganz fair. Aber trotzdem, das ist, glaube ich, nicht nur diese Einfachheit, dass man ein Land, eine Stadt ist. Das ist auch so ein bisschen Glauben an der Technik und auch ein bisschen auch, ach, wenn man das mit diesem Impfen sieht, die Leute hier vertrauen ihre Regierung mehr, als, glaube ich, die Deutschen das im Schnitt tun. Sie denken, ja, okay, die machen schon was Gutes, ne, die machen das für uns, also die haben schon die beste Lösung für uns, den vertrauen wir mal und dann führen die sowas ein und dann machen wir dann auch mit.
Na gut, das ist dann wieder ein anderes Thema, wo ich glaube, also wo wir, glaube ich, beide einen ziemlich ähnlichen Standpunkt haben, was wir von der Sinnhaftigkeit des Impfens halten und davon halt, wie man mit der Pandemie umgehen könnte, wäre ein anderes Thema. Wäre vielleicht dann halt auch mal interessant, in die Technik reinzuschauen, wie das halt am Ende funktioniert, wie diese Impfstoffe entwickelt wurden und so weiter und so fort oder wie halt auch die Corona-Warn-App entwickelt und weiterentwickelt wird. Vielleicht mal als Gedanke für einen der späteren Trendcasts notiert, aber in Singapur klingt das jetzt alles erstmal so großartig, wie die aufgestellt sind, was Technik beispielsweise angeht, wie die im Alltag angekommen ist. Aber du hattest halt auch 3 eher negative Aspekte genannt, wo Singapur Deutschland hinterherhängt. Das eine wären die alternativen Energien, denn obwohl Singapur enorm viel Sonne hat, haben die so gut wie gar keine Solarzellen dort aufgebaut.
Ja, und jetzt kommt aber ein großes Aber. Was heißt, wann habe ich die Liste geschickt? Das war vor ungefähr einem Monat, ne?
Genau.
Jetzt kommt der Witz überhaupt genau. Ja, ja. Als hätten sie das gelesen. Na, ich glaube, so weit gehen sie nicht, dass sie einen überprüfen. Fangen die jetzt hier langsam wirklich an, Solarenergie aufzubauen? Und der Witz ist, dass, also Singapur, für diejenigen, die es vielleicht zufällig nicht wissen, Singapur liegt 1 Grad nördlich vom Äquator. Es ist ein tropisches Land. Es ist sehr heiß, es ist sehr sonnig. Man könnte eigentlich theoretisch hier sehr viel Sonnenenergie gewinnen. Problem ist allerdings, dass hier ungefähr 6 Millionen Menschen auf der Fläche von Hamburg wohnen. Das heißt, du hast sehr viele Hochhäuser. Platz ist hier sehr, sehr begrenzt. Und ich glaube, das ist doch das Hauptproblem, warum du nicht auf jedem Haus eine ganze Menge von Solarzellen siehst. Denn es würde, glaube ich, einfach nicht, es würde nicht viel bringen. Wenn du ein riesen Hochhaus hast mit, weiß ich nicht, 30 Stockwerken und 200 Parteien, und da machst du dann irgendwie so 20 Solarzellen aufs Dach, das bringt nicht viel. Da kannst du vielleicht einen Haushalt damit versorgen, ne? Aber mehr auch nicht. Was Singapur aber jetzt wirklich gemacht hat, man hat Kooperationen mit Indonesien geschlossen, dem Nachbarland, mit Australien, also ein bisschen weiter weg ist noch, und baut dort praktisch riesige Solarparks auf und schickt die Energie dann über Unterseekabel hier rüber. Und da sind jetzt die ersten Investitionen getätigt worden und die Prozentzahl weiß ich leider nicht aus dem Kopf, aber es kommt ein signifikanter Anteil des Energiebedarfs soll künftig dann über Solarstrom gedeckt werden, der dann nur nicht hier im Land Singapur selbst produziert wird, sondern in Übersee.
Solche ähnlichen Projekte haben wir ja auch für Europa mit Afrika, also Strom aus Afrikas Wüsten für Europa.
Das hat sich aber zerschlagen, ne? Dieses geplante Projekt da in, wo war das, Tunis, Algerien?
Ja, ich glaube, keine der Anlagen ist effizient oder wirklich in Betrieb. Aber das ist jetzt auch wieder Halbwissen. Da hätte ich mich mal vorab dazu belesen müssen. Aber man weiß ja nie, in welche Richtung hier so ein Gespräch geht. Aber ja, es scheint also so zu sein, weil das ja auch immer ein ganz gern genutzter Vorwurf Richtung Asien ist, dass dort halt auch dieses Umweltbewusstsein dafür, dass halt die Natur zu schützen ist, auch das Klima, für einen Stadtstaat wie Singapur, der halt in der Meerenge direkt am Wasser liegt, halt dann nochmal ein bisschen anders geschärft ist als für denjenigen, der irgendwie, weiß ich nicht, 300 Meter über Normalnull lebt. Also auch nachvollziehbar, dass sie jetzt ein bisschen weggehen von fossilen Energieträgern, wie zum Beispiel Erdgas, was ja in Singapur davor genutzt wurde. Dennoch größeres Problem, wo wir bei Natur- und Umweltschutz sind. Sie haben zwar, hattest du geschrieben, eine vorbildliche Abfallentsorgung, aber praktisch keinerlei Müllvermeidung. Also jeder Einkauf wird dir ungefragt in 4 bis 5 Plastiktüten eingepackt.
Ja, auch da sind die Geschäfte jetzt angehalten, nicht mehr so viel Plastiktüten auszugeben. Oder den Kunden erstmal wegen des Vorher zu fragen, ne, willst du überhaupt eine haben? Du kaufst zwei Tüten Halspastillen und du wirst sofort, ohne dass sie dich fragen, werfen sie das in 2 Plastiktüten rein. Wenn du jetzt zum Bäcker gehst, es gibt hier so eine Bäckereikette, die ganz groß, noch wirklich sehr, sehr lecker ist, meine Güte. Ich weiß gar nicht, wie die das manchmal machen. Das auch, dass die jedes einzelne von den Brötchen dann in eine Plastiktüte reinpacken. Ne? Und Papiertüten habe ich mal gesehen, haben da, glaube ich, auch mal mit experimentiert. Aber in den meisten Fällen ist es dann doch wieder Plastik. Plastik, die sind, boah, ich weiß gar nicht, warum die so heiß auf Plastik sind. Aber es ist wirklich so, dass die da auf jeden Fall noch, da haben sie noch Potenzial, das zu reduzieren, würde ich sagen. Für Südostasien allerdings haben sie wirklich eine vorbildliche Abfallentsorgung. Und das heißt, du siehst hier ganz selten mal irgendwie Müll in der Gegend rumfliegen.
Genau, und der dritte Punkt hier war das Radfahren, aber darüber hattest du ja bereits gesprochen, dass es mittlerweile boomt. Aber ja, ähnliche Probleme wie in Deutschland. Es ist weiterhin lebensgefährlich, hast du damals geschrieben. Und bis auf ausgewiesene Radschnellwege gibt es entlang der Straßen so gut wie keine Radwege. Also auch da etwas, wo Singapur sich, glaube ich, auch aus eigenem Interesse ein bisschen wandeln müsste, oder?
Ja, also das kommt aber jetzt wirklich durch diesen neuen Trend, ne? Dass die Leute jetzt wirklich immer mehr Radfahren wollen. Es gibt so einzelne Fahrradkorridore, nennt sich der Park Connector Network. Es gibt sehr viele Parks in Singapur und die sind praktisch durch Radwege verbunden. Manchmal gibt es auch Radwege, ohne dass da Parks sind. Aber du musst erst zu diesen Radwegen hin und dafür auf diesen Hauptverkehrsstraßen gibt es noch keine Radwege. Das heißt, die ersten, also du kannst auf dem Bürgersteig fahren, aber wenn es da zu voll ist, zum Beispiel in der Rushhour, kommst du da nicht schnell voran. Die ersten trauen sich damit auf die Straße und das ist wirklich ein bisschen gefährlich, denn die Leute fahren hier, ja, auch wiederum für südostasiatische Verhältnisse ziemlich gut, aber es passieren doch wieder, glaube beinahe wöchentlich irgendwelche gefährlichen Unfälle, wo dann Radfahrer auch zu Tode kommen, sehr oft. Also es ist noch ein bisschen heikel, da könnten sie auch noch auf jeden Fall ein bisschen mehr tun. Haben jetzt allerdings auch in diesem Monat, in dem ich dir diese Mail geschrieben habe, jetzt eine neue Fahrradroute eingeweiht, die irgendwann mal ganz um die Insel gehen soll, jetzt übrigens mal halb um die Insel, also Singapur ist eine Insel, habe ich glaube noch gar nicht erwähnt, jetzt, wenn es halb um die Insel geht, ist 75 Kilometer lang und ja, ist wohl bisher der größte Radschnellweg und der längste Radweg, den man in einem Zug fahren kann. Es geht also auch da voran.
Okay, dann haben wir ein paar gute Eindrücke zu Singapur gewonnen und was halt so Unterschiede zu Deutschland vielleicht sind. Ich kann mir halt auch gar nicht anmaßen, halt für ganz Deutschland zu reden und vielleicht haben wir den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, der oder die Eigenerfahrung machen mit technikaffinen Personen oder solchen, die Technik gänzlich ablehnen oder versuchen, aus ihrem Leben rauszuhalten. Aber in Singapur scheint das dann doch eher so in den Trend zu gehen, dass digitale Technik hat ganz gut im Alltag angekommen und wie es selbstverständlich genutzt wird. Ähnliche Probleme wie viele andere größere Städte und industrialisierte Regionen in Asien mit dem Umweltschutz und mit der Kultivierung des Radfahrens, was eine unfassbar gute Alternative zum Autofahren ist, wie ich persönlich finde. Oder spazieren gehen, aber da weiß ich nicht, wie es in Singapur ist.
Geht auch sehr gut, habe ich heute noch gemacht. Ist ein bisschen heiß, also sehr, sehr heiß sogar. Das heißt, aufgrund der geografischen Lage hast du jeden Tag so um die 30 Grad und dazu noch sehr hohe Luftfeuchtigkeit, also es ist schwül heiß und die Sonne knallt wirklich direkt von oben auf deine Pläte runter. Das ist nicht hübsch und deswegen, ich wandere hier sehr gerne. Es gibt auch, ja, durch diese ganzen Parks, man kann auch genauso gut Radfahren wie wandern. Braucht dabei gute Kleidung. Die Leute hier zum Teil haben wirklich dann, sind wirklich ganz eingepackt in so langärmliche Kleidung, damit die Sonne nicht draufkommt. Nicht zu lange, am besten dann mit sehr hohem Sonnenschutz. Ich nehme hier mal Lichtschutzfaktor 50 und versuche möglichst im Schatten zu bleiben. Dann geht's, da kann man ja wirklich sehr schön hier wandern. Man sollte es nur vielleicht nicht in der Mittagssonne tun, dann ist es ja noch ein bisschen heißer als sowieso schon.
Okay, danke dir erstmal für die Eindrücke. Und vielen Dank auch, dass du der erste Gast in diesem neuen Jahr warst. Dir alles Gute in Singapur, auf dass du bald wiederkommst, uns dann einen alternativen Reiseführer an die Hand geben kannst, sodass jeder halt auch ein bisschen mehr sieht als das berühmte Hotel und vielleicht das Riesenrad in Singapur, das kenne ich auch noch. Das war es dann aber auch.
Das war noch schön, ja.
Und ja, dir eine gute Zeit, Jürgen.
Danke, Daniel.
Und allen anderen natürlich auch. Wir hören uns ja bald wieder mit Sven wieder demnächst im Trendcast, mit dem wir über Nachhaltigkeit reden, einmal mehr. Und setzen dort aber mal einen anderen Fokus, greifen aber das eine oder andere aus diesem Gespräch auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Danke euch fürs Zuhören.